würde den Fokus jetzt auf meinen Beitrag, das ist vorhin schon angeklungen, in der Vorstellungsrunde setzen auf so eine Fragestellung, wie lässt sich in diesem Szenario, das Sibylle gerade geschildert hat, wie lassen sich da Perspektiven entwickeln aus der Sicht der Menschen, der BewohnerInnen der Stadt. Der Kontext, der ja auch schon kurz vorgestellt worden ist von Thomas, ist der, dass ich seit ein paar Jahren in Bremen und Hamburg zusammen mit Thomas Böker und anderen eine Veranstaltungsreihe mache, die nennt sich City Data Explosion. Und hier verfolgen wir genau auch diese Fragestellung, was macht die Digitalisierung in den Städten, was hat das vielleicht für kulturelle, für soziale Effekte, was entstehen daraus vielleicht auch für Praxen. Und unser Zielpunkt ist dabei immer auch halt einen emanzipatorischen Ansatz dabei auch zu favorisieren oder zu beleuchten, zu betonen. Und insofern haben wir uns auch gefreut, dass wir die Gelegenheit hatten, in diesem Reader einen Text zu schreiben oder dazu beizutragen, wo wir genau versucht haben, diese Frage nochmal ein bisschen genauer zu untersuchen. Und die gemeinsame Grundlage ist natürlich die, dass wir wahrnehmen, dass digitale Stadt, so wie sie im Moment von den Stadtregierungen allermeistens vorangetrieben werden, ein Digitalisierungsprozess ist, der in erster Linie auf Zentralisierung und auf die Betonung oder die Verstärkung von Machtstrukturen ausgerichtet ist. Das ist ein sozusagen technokratisches Denken, um das mal so verkürzt zu sagen, dort Vorschub geleistet wird. Und unsere Ausgangssituation für den Text und auch für unsere Veranstaltungspraxis ist halt genau da nachzufragen und vielleicht mit Adam Greenfield, der vor ein paar Jahren ein sehr spannendes, sehr kritisches Buch zum Thema Smart City geschrieben hat, zu sagen, wir brauchen auf jeden Fall eine grundsätzlich andere Sprache, um über Stadt und Digitalisierung zu sprechen. Wir brauchen vielleicht auch Ansätze, um Entwicklungen zu stoppen, umzudrehen. Und wir müssen vor allem auch ein Fundament entwickeln, um eigene Konzepte zu entwickeln. Und ich will dann nur kurz auf diese Konzepte kurz eingehen, so stichwortartig. Wenn ihr da Gesprächsbedarf, Nachfragebedarf habt, können wir da gerne, finde ich, nachher gemeinsam drüber diskutieren. Ihr kennt die sicherlich auch zum Teil. Also zum einen das schon von Sibylle erwähnte informationelle Recht auf Stadt, bezieht sich auf Lefebvre, da komme ich gleich auch nochmal dazu. Da gibt es eine sehr spannende Broschüre von Mark Graham und Joe Shaw aus dem United Kingdom. Mark Graham ist zufällig gerade auch, glaube ich, für den Forschungsaufenthalt in Berlin und hat auch zwei, drei, ich glaube, gerade ist auch Presseartikel gehabt zu dem Thema. Dann gibt es als anderes Konzept das Konzept der digitalen Souveränität. Das basiert hauptsächlich auf der Arbeit von Francesca Pria, die in den letzten Jahren Chief Technological Officer von Barcelona in der munizipalistischen Regierung war, und Evgeny Mozarov, die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat dazu ein Paper veröffentlicht von den beiden, und natürlich dann nochmal mit Bezug auf Lefebvre, also diese Praxis der Autogestion, der Idee der Selbstverwaltung, Sachen nicht nur sozusagen auszulagern, zu privatisieren, sondern eben aus der kommerziellen Sphäre halt in die Sphäre der Gemeinschaftlichkeit, des digitalen Kommens zu überführen, wie das ja auch zum Beispiel in Hamburg ja und vor allem in Berlin einige sehr schöne Projekte gibt. Und eins möchte ich gleich auch gerne vorstellen. Und zum Schluss vielleicht noch das Konzept der Digital Citizenship, was sozusagen halt so einen performativen Begriff von Citizenship beinhaltet, also nicht eins, das mir zugewiesen wird durch eine staatliche Autorität, sondern eine Bürgerinnenschaft, die ich mir sozusagen selber aneigne, indem ich halt Rechte artikuliere und dafür sorge oder versuche, Sorgen zu tragen, dass sie dann auch eintreten. Und wir haben für unseren Text, ausgehend von diesem Tableau, drei verschiedene Projekte interviewt oder auch um ihre Meinung gebeten, um da so einen Horizont abzudecken. Und die würde ich gerne mal kurz vorstellen, die drei Projekte. Ich dachte jetzt für heute vielleicht auch im Kontrast zu so einer allgemeinen Praxis der Digitalisierung in der Stadt. Und das, was ihr hier seht, ist so ein Foto aus Hamburg. Solche grauen Kästen kennt ihr aber auch aus Berlin und aus vielen anderen Städten. Das sieht hier ein bisschen unscheinbar aus, sehr klein. Das ist ungefähr so 20, 30 Zentimeter hoch und relativ neu. Die etwas bekannteren Kästen, die ihr hier seht, die sogenannten Outdoor-DSL-AMs. Das sind im Prinzip die Knoten, in denen das Internet sozusagen zu euch in die Wohnung oder in die Geschäfte kommt, die in der letzten Zeit, das ist auch auffällig und lässt sich auch generell in diesem Digitalisierungstrend, in dem wir uns gerade befinden, werden diese Kästen auch beschriftet und mit Werbung versehen und nicht nur, was eigentlich eine viel schönere Nutzung ist, mit Konzertplakaten zuplakatiert. Und man kann die in der Regel immer erkennen, dass es jetzt nicht nur so Postverteilkästen sind, dass sie oben so Lüftungsschlitze haben, weil sie halt in sich selber Rechnertechnologie haben und dort halt DSL oder Glasfaseranschlüsse in Kupferanschlüsse transformieren. Die Frage ist natürlich, dass man diese Kästen einfach so wahrnimmt im Raum, ist natürlich eine spannende, wenn man sich überlegt, was bedeutet das, wem gehören die, muss das unbedingt ein privater Träger sein, dem das gehört, könnte das nicht auch der Gemeinschaft gehören? Und ich habe jetzt zufällig in der Vorbereitung für heute, vor 2 Tagen, eine Webseite aufgerufen mit dem Provider Vodafone, nämlich eine Webseite, wo man wissenschaftliche Ressourcen abrufen kann, libgen.io, und habe dann von meinem Provider gesagt bekommen, dass ich möchte, dass ich diese Seite besuche. Das ist ganz trivial gesagt natürlich der Effekt von diesen Kästen, dass sozusagen die Infrastruktur, die wir heutzutage nutzen, als Grundlage für unsere Form mit Digitalisierung umzugehen, die auch produktiv zu nutzen oder einen eigenen Zweck zu nutzen, halt abhängig davon ist, dass es jeweils dann auch kommerzielle Anbieter gibt, die im Zweifelsfall, im Extremfall, was nur schon selten vorkommt, dann auch interventionistisch eingreifen in meine Informationsfreiheit. Das Projekt, das wir vorgestellt haben in unserem Text, ist dagegen Freifunk. Freifunk setzt genau an diesem Punkt an und sagt, wir brauchen eine eigene Infrastruktur, die vielleicht nicht unbedingt die Infrastruktur der DSL-Anbieter komplett ersetzt, aber die eine Möglichkeit gibt, eben selbstverwaltet, frei von Zensur, frei von Kontrolle und vor allem frei von marktwirtschaftlichen Prinzipien, Internet zu nutzen. Da würde ich gerne einmal kurz fragen, kennt ihr alle Freifunk? Dann könnte ich diesen Blog, oder sagen wir mal, kennt Freifunk nicht? Okay, das sind doch einige. Und diejenigen, die Freifunk kennen, habt ihr selber auch einen Knoten? Gibt es irgendjemand, der aktiv das Freifunk nutzt? Wisst ihr, was ein Knoten ist? Also so ein WLAN-Access-Point? Einer? Okay, ich muss auf die Hand heben. Zwei?
Für mich funktioniert die jemand
nicht. Weil die zu langsam sind wahrscheinlich.
Ja, genau.
Ja. Da kann man gleich mal dazu kommen. Die Langsamkeit ist ein Aspekt. Aber worum es mir geht oder uns ging in dem Text, ist eben auch zu überprüfen, wie weit das jetzt nicht nur eine sozusagen mehr oder weniger funktionsfähige Alternative ist, die ganz komfortabel ist. Ich kann mich irgendwo einloggen, ich kann mich sozusagen da konnektieren und kann es einfach nutzen. Und es gibt vielleicht ein Praxisbeispiel, wo man sehr gut sehen konnte, wie Freifunk dann auch ganz schnell, ganz plötzlich gesellschaftspolitisch relevant wird. Das ist so eine taktische Karte, kann man sagen, von Hamburg. Das, was ihr hier rechts seht, diese kleinen pinkfarben, magentafarbenen Punkte sind NutzerInnen von einem Freifunknetz und die blauen Punkte sind Knoten, die sich drumherum gruppieren. Was ihr hier rechts sehen könnt, ist so eine ganz massive Ballung hier in diesem unteren Bereich, und das ist so eine normale Verteilung von so einem Stadtteil in Hamburg. Und hier war es so, dass 2015 in dem Summer of Migration am Rande des Stadtteils in der Messehalle Geflüchtete untergebracht worden sind. Und die lokale Freifunkinitiative hat festgestellt, dass die Menschen dort kein Internet haben und haben gesagt, das ist eigentlich ein Grundrecht mittlerweile, neben der Zugänglichkeit zu anderen Ressourcen. Und haben dann in kürzester Zeit, innerhalb von einer Woche, 4-5 Knoten aufgehängt. Und hier könnt ihr dann ungefähr sehen, wie dann das dann auch von den Geflüchteten, die in dieser Messehalle für die ersten 2-3 Monate, nachdem sie in Deutschland angekommen sind, dann versorgt worden sind. Das ist vielleicht mal ein Beispiel, wie Freifunk dann unmittelbar sozusagen auch sozusagen in so einer bestimmten besonderen Zeit dann halt auch intervenieren konnte. Und ganz wichtig, wir haben Jürgen Neumann, das ist ein Aktivist von Freifunk interviewt, der nochmal betont hat, dass es eben nicht nur darum geht, Infrastruktur aufzubauen, sondern sich eben auch kritisch damit auseinanderzusetzen, wie ich versucht habe, mit dem Beispiel dieser Outdoor-DSL-IMs zu zeigen. Und er sagt, ganz wichtig ist, dass man sich den Grenzen und Möglichkeiten von Technologien bewusst wird. Idealerweise würde ich hinzufügen, auch indem man selber Technologien anwendet, also bis hin zum Programmieren lernen. Und nur dann ist es möglich, sich diesen ganzen Tableau, das vorhin Sibylle aufgebaut hat, halt auch politisch zu handeln und aktiv zu werden und vielleicht auch Widerspruch zu artikulieren oder eben Alternativen zu entwickeln. Erstmal soweit kurz zu Freifunk. Wir können gerne zu allen Punkten nochmal später zurückkommen. Ich möchte gerne noch die beiden anderen Projekte vorstellen, die wir interviewt haben. Auch wieder jetzt so im Kontrast zu städtischen Praxen, die es gibt. Diese städtische Praxis ist ein Beispiel aus einem Forschungslabor in Hamburg. In Hamburg wird sehr intensiv nicht nur an der Mobilitätszukunft gearbeitet, sondern auch an der Zukunft der BürgerInnenbeteiligung. Es gibt sehr viele Projekte, wo versucht wird, mit Digitalisierung Partizipation nachzubauen, muss man so zu sagen. Dieses Projekt hier heißt Finding Places. Ich möchte da vielleicht nur insofern reingehen, dass die meisten Projekte, die von der Stadt entwickelt werden, immer das Problem haben, dass sie Partizipation immer in der untersten oder der zweituntersten Stufe verstehen, nämlich dem Anhören und sozusagen sich Tipps geben lassen für die Entwicklungsprozesse. Also es wird sozusagen das lokale ExpertInnenwissen wird sozusagen angezapft und wird dann in relativ ansonsten undurchschaubare Planungsprozesse dann halt mit involviert. Und der Kontrast hierzu war ein Projekt, das wir aus Tunesien interviewt haben, das nennt sich Kartographie Citoyenne, also BürgerInnen-Kartographie. Das spielt ein bisschen in diese Forderung rein, auch von Francesca Pria, der digitalen Souveränität, weil dieses Projekt versucht, Menschen in verschiedensten Kontexten, im ländlichen Gebiet, im urbanen Gebiet, mit verschiedenen Bildungshorizonten zu ermächtigen, Daten zu aggregieren und Daten auszuwerten, um dann aufgrund dessen Ansprüche formulieren zu können. Ein ganz kurzes Beispiel, das wir aus einem Reader der Kartographie Citoyenne übernommen haben, ist zum Beispiel das Anzapfen von verfügbaren öffentlichen Daten, um die Wasserversorgung in den verschiedenen, ich weiß gar nicht genau, wie es in Tunesien heißt, wahrscheinlich die Partements auch, überprüfen, um aufgrund dessen dann halt die Narrativen, die die Stadt oder der Staat erzählt, halt gegenhalten zu können, zu sagen, nein, also wir können auch nachweisen mit Daten, dass die Wasserversorgung in unserem Stadtteil, in unserem Bezirk, in unserem Landstrich unterversorgt ist, also dass es da einen Mangel gibt. Da kann man natürlich gerne vielleicht auch später darüber diskutieren, wie weit halt so ein Paradigma der offenen Daten wirklich ein emanzipativer Charakter ist oder vielleicht auch andere Nebeneffekte hat. Aber wir fanden es spannend, halt ein Projekt vorzustellen, das eben genau an diesem sonst ansonsten immer gerne ausgesprochenen Punkt der digitalen Souveränität halt so eine Basisarbeit leistet, zumal eben im nicht-europäischen Kontext, sondern in einem anderen Kontinent. Und Khalil Teber, den wir da interviewt haben, sagt nochmal, dass Daten halt Gemeinschaftsgut sein sollten, keiner Firma gehören sollten, keinem Staatswesen, sondern allen. Und er spitzt es auch zu, dass er sagt, es kann eigentlich keine Demokratie heutzutage mehr geben, ohne dass die BürgerInnen ausreichend versorgt sind mit Informationen, um entscheiden zu können, mitentscheiden zu können und halt eben Ansprüche zu artikulieren. Das ist vielleicht nochmal kurz ein anderes Beispiel für so eine Form der digitalen Souveränität. Es gibt ja in Spanien die municipalistischen Stadtregierungen, die jetzt leider ja zum größten Teil abgewählt worden sind in den Kommunalwahlen vor ein paar Wochen. Aber in diesen 3-4 Jahren, in denen diese municipalistischen Projekte an den Regierungen waren, haben sie, Sibylle hat es auch schon erwähnt, eben versucht, so bestehende Smart City-Projekte abzuwickeln, abzuwenden oder umzudeuten. Was sie vor allem gemacht haben in Madrid, in A Coruña, in Valencia, ist, dass sie eigene aus der Perspektive der BürgerInnen getriebene Projekte entwickelt haben. Und ein großes Projekt, das es in Spanien gibt, ist Consul. Das ist eine Software, die eben genau versucht, halt Partizipation in einem höheren Level zu sehen, also BürgerInnenbeteiligung bei Stadtprozessen. Und die Madrider Ausformung hieß Decide Madrid, also Madrid entscheidet. In Barcelona ist es dann Decidim Barcelona. Hier ist es so eine, weiß ich, wer von euch Spanisch kann, eine spezielle Werbekampagne für ganz junge Menschen gewesen, die gerade so anfänglich im wahlfähigen Alter sind. Und hier werden relativ ohne Vorbehalte von der Stadtregierung finanzielle Mittel in großer Zahl zur Verfügung gestellt und dann wird ein Diskussionsprozess softwaregestützt produziert, initiiert, damit Menschen aus der Stadt sich daran beteiligen und Wünsche artikulieren können. Spannend hier vielleicht nochmal kurz auch, ist in diesem kurzen spanischen Satz, der hier steht, dass sich das nicht richtet an Einwohnerinnen, wie das sozusagen vom Einwohnermeldeamt gesehen wird, sondern generell sich an alle richtet, die sich zugehörig fühlen zu einer Stadt. Und das ist, denke ich, sicherlich auch nochmal ein Qualitätssprung zu vielen, vielen anderen Partizipationsprozessen, die man in Deutschland so kennt. Ein letztes Projekt. Wir hatten drei. Das letzte Projekt, das wir interviewt haben, ist, glaube ich, in Berlin auch durch die Google Campus Stoppen Kampagnen auch ein bisschen bekannter geworden, ist aus San Francisco. Anti-Eviction Mapping. Und auch hier wieder der Kontrast zu der digitalen Praxis, mit der wir heutzutage zu tun haben. Das ist irgendein Navigationsgerät und irgendein Auto. Ich hatte letzte Woche ein Carsharing-Auto und habe dann gesehen, dass es interessant ist, dass anscheinend das Navigationssystem oder der Hersteller das Navigationssystem mit McDonald's einen Deal hat. Und ich habe dann immer wieder auf dem Fahren durch die Straßen immer gesehen, wo die nächste McDonald's-Filiale ist. Wir wissen alle, dass Karten und vor allem geografische Informationssysteme, Navigationssysteme natürlich total anfällig dafür sind, dass so Informationen aufgetragen werden, die eine irgendeine Form von entweder Mehrwertgenerierung oder anderen Setzung ist. Ich habe selten ein Beispiel gesehen, wo das so deutlich und so platt war. Und deswegen fanden wir als Kontrast zu solchen Praxen dieses Projekt aus San Francisco sehr spannend. Also Anti-Eviction Mapping, wie der Name schon sagt, versucht zu kartografieren die Vertreibung von MieterInnen aus ihren Wohnungen in Kalifornien. Nur um das kurz zu erwähnen, ist es relativ leicht für einen Landlord, also für den Eigentümer, die Eigentümerin, MieterInnen loszuwerden, indem zum Beispiel der Landlord einfach sich selber als Firmenkonstrukt natürlich für bankrott erklärt, wird nicht mehr zahlungsfähig und dann bleibt nichts anderes übrig, als sozusagen halt erstens die Mieter loszuwerden und zweitens halt das Geschäft aufzugeben, damit dann wieder sozusagen eine andere Firma das dann übernehmen kann. Es gibt noch eine andere für uns so das Rechtsverständnis interessante Form, das natürlich immer zu verbinden, damit das dann halt zahlungskräftigere MieterInnen einziehen können. Und alles, was ihr hier seht, diese ganzen roten Punkte, das sind alles erfolgreiche Vertreibungen. Und Anti-Eviction Mapping bezieht sich, und das wäre sonst relativ langweilig, nicht nur darauf, das akribisch zu protokollieren, auch teilweise mit Zugriff auf Open Data, sondern sie gehen hin und fangen an, mit den Leuten in Gespräch zu kommen, die von Vertreibung bedroht sind oder die vertrieben worden sind. Eben immer auf der Suche nach auch, was nicht selten passiert, erfolgreichen Widerstand hinhalten oder sogar das Abwenden von Vertreibungen, von Wohnungskündigungen. Und hier ist im Prinzip ein gigantisches Archiv von so einer widerständischen urbanen Praxis entstanden, wo andere Leute sich sozusagen darauf beziehen können und wo dann auch vor allem die Betroffenen auch sozusagen eine Echokammer haben, um von ihrem eigenen Schicksal und auch dem Kampf gegen Vertreibung Stellung zu ziehen. Und spannend ist hier natürlich auch, weil darum geht es ja letztendlich bei der urbanen Praxis, die sich mit Digitalisierung beschäftigt, eben immer auch den sozusagen Rücklauf in den physikalischen Raum zu finden. Das ist ein Mural in dem Latino-Stadtteil von San Francisco in der Mission, wo dann eben diese digitale Karte auf einen Stromkasten aufgetragen worden ist. Und verschiedene einzelne Geschichten wurden dann halt über diese Visualisierung gezeigt. Und man kann es sehr schlecht lesen. Links gibt es eine kleine Bedienungsanleitung mit einer Telefonnummer und man kann dann die Telefonnummer anrufen und genau diese Geschichten, die auch über die Webseite erreichbar sind, sich sozusagen anhören, wenn man vor diesem Mural steht. Um eben auch halt direkt in den physikalischen Raum dieses Archiv zugänglich zu machen. Und interessant ist auf jeden Fall, dass dann Alan McElroy befragt in unserem Text halt nochmal sagt, dass die Datenprojekte der Industrie und der Städte generell behaupten, wahr zu sein, also Wahrheit zu produzieren. Und sie wiederum als aktivistisches Projekt sich ganz explizit als solches definieren, um eben keine vermeintliche Objektivität der Nullen und Einsen zu produzieren, sondern auf eine ganz spezifische Art und Weise halt politisch sein wollen. Und ich denke, dass das sicherlich in diesem kleinen Reigen von drei Projekten ein guter Schlusspunkt ist, um zu zeigen, wie wichtig das ist, auch mit digitalen Methoden widerständische Gegenerzählungen, Narrative sichtbar zu machen. Das ist dann vielleicht auch nochmal eine direkte Ausformung, die dann auch jetzt wieder anschließt auf die Proteste, die es ja hier in Berlin gegeben hat, gegen die sogenannten Google-Busse hier hinten im Hintergrund. Da kann ich vielleicht später nochmal was dazu erzählen. Das ist sozusagen der Punkt, den wir zu dem Projekt Anti-Eviction Mapping spannend fanden. Wir haben dann unseren Text, um das so langsam abzuschließen, zum Ende geführt, unter anderem mit Bezug auf ein chilenisches Architekturprojekt, ein Kollektiv, das nennt sich Ciudad Abierta, die offene Stadt. Das, was ihr hier sehen könnt, ist ein Kunstwerk, ein Beitrag zur letzten Dokumente an Kassel, wo sozusagen so beispielhaft gezeigt worden ist, wie so eine Agora, so ein Handlungs- und Demokratieort heutzutage aussehen kann. Und wir fanden das und finden das auch weiterhin wichtig, diese Bezüge einmal zwischen den physikalischen und den digitalen Diskursen herzustellen, aber auch immer wieder darüber nachzudenken, dass es ja eigentlich letztendlich um grundlegende Fragen geht, wo heutzutage viel zu sehr die Gefahr ist, dass Digitalisierung als so ein Parameter genutzt wird, um alles irgendwie besser, leichter, schöner, schneller, effektiver zu machen. Davon sind wir ja vielleicht auch alle selber nicht ganz frei. Und da zu zeigen, dass es durchaus wichtig ist, sich über bestimmte Formen der Kollaboration, der Gemeinschaftlichkeit in der Stadt halt auch immer wieder grundlegend Gedanken zu machen und die Technologie da immer wieder auch zu hinterfragen. Das ist vielleicht ein Bezug auf Lawrence Lessig, der ja mal selber geschrieben hat, Code is Law, also Software nimmt sozusagen in dem Moment, wenn sie wirkmächtigt wird, wenn sie benutzt wird, immer auch einen gesetzesmäßigen Charakter an, also Code is Law. Und genau diese Wirkungen von Software und Algorithmen, die bestimmen ja eben zwangsläufig den Kontext, in dem sie Anwendung finden. Und insofern dürfen soziale Forderungen eben nicht auf operative Parameter reduziert werden, also nicht eben auf eine reine funktionale Angehensweise, sondern müssen eben auch gesellschaftlich und politisch verhandelt werden. Das vielleicht so ein Durchlauf, was ich sagen wollte, das hatte ich schon gezeigt. Ein Slide fehlt mir jetzt, den kann ich vielleicht gleich nochmal nachholen. Ich wollte mich nur nochmal auf Lefebvre beziehen, der, genau, da kann ich es zeigen, der selber auch in einem seiner Bücher The Right to the City geschrieben hat, dass das Recht auf Stadt ein Recht ist in allen Netzwerken, Kreisläufen der Kommunikation und der Information und des Austausches in Erscheinung zu treten. Das einmal sozusagen als Vorgriff auf das, was wir heutzutage unter Digitalisierung erleben und vielleicht verhandeln müssen. Und wichtig ist dabei aber auch zu sagen, dass es kein Recht ist, das fixiert ist, sondern eben ein Recht, das immer wieder neu gedacht werden muss und entstehen muss. Das erstmal von mir als unseren Textbeitrag und vielleicht auch als Anregung für die Diskussion.